Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Marktforscher und Data Scientist Hans-Werner Klein und der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
Hallo und herzlich willkommen bei achwas.fm. Ich bin Hans-Werner Klein.
Ja, willkommen auch von mir. Mein Name ist Thomas Wirth.
Thomas, heute werden wir lose anknopfen.
Anknopfen.
Thomas, heute werden wir lose anknüpfen an die Folge 30, also die Folge, die vor dieser Folge war. Mhm. Da ging es um den Negativity Bias, also um Verzerrungen, die Macht von negativ interpretierten Nachrichten, Symbolen und Bildern. Mhm. Und da haben wir eingeführt den Begriff Bias, also Verzerrung, als ein Begriff, der kommt dann aus einem Bereich, der Verhaltensökonomie genannt wird. Da gibt es jede Menge Verzerrungen. Und da hatten wir auch in der Folge drauf hingewiesen. Und es gibt ein wunderschönes Schaubild, das auf der entsprechenden Folgenseite auch zu bewundern ist.
In unserem Blog, ne? Haben wir das
in unserem verlinkt. Blog, genau, in achwas.fm.
Genau, 146 Verhaltensdenkverzerrungen kann man da bewundern. Hm.
Und man hat den Eindruck, es kommen täglich mehr dazu. Ja. Man weiß gar nicht mehr, wie man sich verhalten soll. Und wo man überall Verzerrungen
oder waren es 146? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Du hast die Zahl bekommen.
Zu dem Zeitpunkt, wo es dargestellt wurde, also wo diese riesige Landkarte aufgestellt wurde, waren zu viel. Inzwischen sollen es über 180 sein.
Okay.
Wir kommen zum eigentlichen unserer heutigen Sendung. Nämlich heute beschäftigen wir uns mit den Ursprüngen von menschlichen Vorurteilen und davon getrennt Launen. Also Vorurteile und Launen. Also eine komplett menschliche und allzu menschliche Sendung könnte das jetzt werden. Und wir werden uns damit beschäftigen, weshalb das so eine wichtige Funktion für die Ökonomie hat. Mhm. Und zwar so eine wichtige Funktion, dass da sogar ein Nobelpreis bei rausgesprungen ist, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Mhm. Und wir werden uns auch damit beschäftigen, wie Web und App von diesen Verhaltensaspekten des Menschen durchaus was Gerechtes machen können, die nutzen können, damit zum Beispiel das Verhalten und die Interaktion im Web gerechter wird, menschlicher wird. Allerdings, und das hatten wir auch schon angesprochen in verschiedenen Folgen, man kann es auch nutzen, um daraus Dark Pattern zu schmieden. Mhm. Also sich tarnende Verhaltensmuster. Folge 3 und Folge 23 haben sich mit diesem Thema beschäftigt.
Ja, ich denke, das gehört so zu unserem roten Faden eigentlich, HW. Ne? Also wie verhalten sich Menschen und wie können wir das, was die Wissenschaft uns da an Erkenntnissen liefert, übertragen? Und heute sind wir halt im Nobelpreis, in der Nobelpreisklasse gelandet.
Oh ja, genau. Zur großen Überraschung übrigens. Und gibt es auch einen traurigen Aspekt, da komme ich jetzt drauf. Mhm. Denn wesentlichen Einfluss auf die zugrunde liegenden Forschung und die Ergebnisse haben zwei Menschen, und zwar der Daniel Kahneman und Amos Tversky. Mhm. Amos Tversky ist allerdings, bevor es den Nobelpreis gab, verstorben, sodass Daniel Kahneman den alleine bekommen hat.
Ja, Tote können keinen Nobelpreis kriegen, ne?
Ja. Und der Daniel Kahneman, das sind die beiden Bücher, mit denen wir uns heute beschäftigen. Natürlich auch mit Grundlagenforschung zu diesem Thema, aber der Aspekt, der Hauptaspekt, man könnte sagen, dieses Exkurses sind zwei Bücher. Das eine Buch heißt Schnelles Denken, Langsames Denken. Mhm. Und das ist eigentlich ein recht bekanntes Buch. Also dafür, dass es ein wissenschaftliches, ein ökonomisches Buch ist, hat es eine riesige Auflagenzahl erreicht. Und in diesem Buch geht es darum, dass ganz kurz, wir kommen da später noch näher drauf, dass es sowas gibt wie zwei Gehirne in unserem Kopf. Das eine denkt halt langsam, das andere schnell.
Bei zwei Gehirnen klingelt es bei mir auch sofort. Vielleicht kann ich nachher nochmal versuchen, den Twist hinzukriegen, Harvey. Weil ich habe ja meinen Doktor gemacht mit den beiden Hirnhälften. Und tatsächlich kann man versuchen, du hast gesagt, schnelles, langsames Denken, ne? Kann man versuchen, da auch Verknüpfungen herzustellen in die Neurowissenschaften. Das ist etwas, das mich damals jahrelang beschäftigt hat.
Genau. Und das zweite Thema, das ist das Thema Noise. Noise bedeutet Rauschen. Während wir bei dem Thema schnelles Denken, langsames Denken uns eher so in Kategorien bewegen wie Heuristiken, also Daumenregeln oder auch daraus erwachsen kognitive Verzerrungen, diese Biases, haben wir am Anfang von gesprochen, ist Noise sowas wie Rauschen, auch Ungerechtigkeit, das aber auch unser Verhalten beurteilt.
Ist das ein Lesetipp, HW?
Noise, das ist 2021 erschienen, ist auch ein Lesetipp, finden wir in unseren Notes und da sind auch noch andere interessante Forschungsergebnisse und interessante Literatur zu diesem Thema zu finden.
Ja, also schnelles, langsames Denken höre ich gerade mal wieder als Hörbuch. Ich habe es irgendwann mal gelesen und tatsächlich höre ich es im Moment und bin immer wieder fasziniert, wie viel auch Einzelbefunde da zusammengetragen werden. Das ist ein riesiger Berg von Beobachtungen, aus denen dann doch sehr weitreichende Schlussfolgerungen gezogen werden. Aber da kommst du ja heute auch drauf.
Ich komme drauf, aber verzeih mir und die Hörenden mögen mir auch verzeihen, dass ich auf keinen Fall in der ganzen Fülle dieses Werk zitieren werde oder auch nur dem nahe kommen kann, dass alles, was da drin steckt, erzählt werden kann in einem Podcast. Ich glaube, da bringt man sich auch um das Vergnügen, selber da reinzugucken oder reinzulesen oder reinzuhören und selber Erkenntnisse rauszuziehen. Zu dem Amos Tversky kann man sagen, dass er sich schon früher als der Daniel Kahneman mit dem Thema Heuristiken kognitive Verzerrungen beschäftigt hat. Und die beiden haben sich kennengelernt in Israel an der Hochschule. Und haben sich dann praktisch zusammengetan und ihre Erkenntnisse zusammengetragen. Und sie haben nichts anderes gemacht, Thomas, als einen Helden der Ökonomie vom Thron zu stoßen.
Ach.
Sagt dir der Begriff Homo economicus was?
Ja, das ist, glaube ich, die Idee, dass der Mensch in seinen Grundanlagen eigentlich rational handelt. Und auf Gewinnmaximierung, Minimierung von Kosten achtet und auch bei Entscheidungen irgendwie die Dinge, sagen wir mal, kalkuliert. Ne?
Genau. Das ist genau der Punkt. Und was wir dabei vergessen, die Psyche. Das ist dieser zweckrationale Mensch, der ungeachtet irgendwelcher Ängste oder in freudiger Erwartung entscheidet, ökonomisch entscheidet. Ein reiner Nutzenmaximierer ist, den scheint es doch eigentlich gar nicht zu geben. Aber ist nicht berücksichtigt worden, weil die Modelle unter anderem zu komplex geworden wären, wenn man auch noch das jeweilige Verhalten des Menschen mit reingerechnet hätte. Also konnte man entsprechend die Randbedingungen Mensch aus dieser ganzen Gleichung rausnehmen, indem man nur die wirtschaftlichen Randbedingungen betrachtet hat, Angebot und Nachfrage zum Beispiel.
Dann lässt sich prima rechnen. Ne, dann kann man prima rechnen, nur verliert man halt die Wirklichkeit aus den Augen, oder? Weil ja der Mensch mit allem, du hast jetzt Ängste gesagt, aber da kommt ja auch das heutige Thema dann in die Richtung, mit allen Launen und Vorurteilen und Denkfehlern, die er macht, dann eigentlich der ist, der am Ende das Geld ausgibt, oder? Und ich glaube, das war so eine richtige Wende, ne? Also der Kahneman hat damit irgendwie eine Wende ausgelöst, die dann eine völlig neue Betrachtung der Wirtschaft und wirtschaftlicher Entscheidungen und Vorgänge eingeleitet hat. Ne?
Es gibt tatsächlich seitdem auch einen neuen Zweig in der Ökonomie, nämlich die Verhaltensökonomie, die viele psychologische Grundlagen berücksichtigt. Und es gibt das Werk der beiden, heißt Theory of Behavioral Finance and Economics.
Okay.
Das ist also das Werk von Tversky und von Kahneman.
Ja, es gibt da auch noch einen Klassiker, der schon 1974 erschienen ist. Ich glaube, da haben die das erste Mal zusammen was veröffentlicht in Science, also in der Zeitschrift überhaupt, der Wissenschaftszeitschrift. Genau. Und der Titel war Judgments Under Uncertainty, Heuristics and Biases. Das habe ich dann später gelesen und war, ich kann mich noch erinnern, im Studium unglaublich beeindruckt davon.
Ja, ne? Und in Science auch ist dieses Thema aufgenommen worden. Also es gab natürlich immer noch Wissenschaftler im Bereich der Ökonomie, die es nicht glauben wollten, ne? Und gesagt haben, die Modelle sind ausreichend. Mhm. Und da gibt es einen bekannteren Versuch, ein Experiment, das durchgeführt wurde im Jahre 2000. Das ist in Science auch 2000 veröffentlicht worden. Und zwar ist es ein Versuch gewesen, Experiment gewesen, Fairness versus Reason in the Ultimatum Game. Und zwar sind das Martin A. Novak, es ist Karen M. Page und Karl Siegmund, die diese Studie durchgeführt haben. Da geht es um Folgendes. Es gibt einen Spieler A. Dieser Spieler A bekommt einen Geldbetrag und muss mit einem zweiten Spieler, nennen wir den mal Spieler B, folgendes Spiel spielen. Und zwar bietet er dem Spieler B einen bestimmten Betrag an des Geldes. Und er ist vollkommen frei in der Wahl der Höhe dieses Betrags.
Okay.
Wenn das Thema Homo economicus so funktionieren würde, könnte man ja sagen, naja, der Spieler B bekommt irgendeinen Betrag, zum Beispiel auch nur 1 Cent von irgendwas. Und da kann er eigentlich mit zufrieden sein, weil vorher, vor dem Spiel hat er nichts bekommen und jetzt hat er 1 Cent. Mhm. Und da könnte doch eigentlich sagen, das ist prima, nehme ich. Und der Spieler A bekommt dann auch seinen Teil, der natürlich der größere Teil ist. Und beide gehen zufrieden aus dieser Situation wieder raus.
Lass mich noch mal nachhaken. An einem Beispiel, ne? Ich kriege jetzt 100 Euro.
Genau.
Und jetzt kann ich einem unbekannten Menschen, ich bekomme den Auftrag, das Geld aufzuteilen. Es wird nicht gesagt, ich soll irgendwie, es gibt keine Regeln dafür.
Es gibt keine Regeln dafür.
Jetzt wäre die ökonomisch optimale Entscheidung, ich nehme genau 1 Cent, gebe dem den anderen und die 99,99 Euro, die behalte ich für mich, oder? Das ist der Homo economicus.
Ja. Mhm. Das ist der Homo economicus, also Spieler A wie auch B verhalten sich entsprechend zweckrational. Wenn ich der Spieler B jetzt wäre, würde ich sagen, ist ja prima. Ich habe jetzt 1 Cent mehr als vorher, ist ja toll.
Vorher war null, also ganze Menge.
Vorher null. Okay. Ja, das würde auch funktionieren, wenn da nicht sowas wäre wie Gerechtigkeitsgefühle zum Beispiel.
Aha.
Oder Neid. Also kann eine Menge mit reinspielen, wo ich dann denke, was bietet mir denn da der Thomas an, wenn ich dich jetzt als Spieler A betrachte? Mhm. Der hat einen ganzen Batzen Geld bekommen, 100 Euro, und ich soll mit lächerlichem 1 Cent abgespeist werden. Mache ich nicht. In dem Fall gibt es die Regel, dass wenn Spieler B nicht zustimmt, der Spieler A alles verliert.
Ach, das gehört das zum Spiel dazu?
Das gehört zum Spiel dazu.
Ach, das ist natürlich eine fiese Komplikation. Ja? Mhm. Dann kann ich natürlich das mit dem 1 Cent nicht mehr machen. Mhm. Weil wenn Spieler B erfährt, er kriegt von 100 Euro 1 Cent, wird er sauer. Ne? Mhm. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen ganz normal.
Das ist in der Tat so,
ja. Der wird sauer und dann wird er die ganze Sache hochgehen lassen.
Hm. Ja, das ist gemeint. Es gibt aus dieser Studie, die ist auch verlinkt bei uns in den Shownotes, gibt es entsprechende Ergebnisse. Also wenn wir wieder von den 100 Euro mal ausgingen, was wäre für dich ein gerechter Wert, den du mir geben könntest?
Wenn ich mich jetzt in dieses Spiel reinversetze, naja, ich müsste dir so viel geben, dass du zufrieden bist damit und nicht das Gefühl hast, dass du übervorteilt wirst.
Genau.
Und eine ganz einfache Lösung wäre, man sagt 50-50. Ne? Mhm. Also ich habe eine Frage, habe ich noch, Harvey. Haben die sich dann hinterher gesehen, diese Spieler?
Nein.
Okay, das heißt, ich sehe dich nicht und ich werde dich auch danach nie mehr sehen. Ich muss dir jetzt nur ein Angebot machen, dass du nicht die ganze Kiste hochgehen lässt, weil du dich ungerecht behandelt fühlst. Ich weiß nicht, da würde ich vielleicht so 30, 40, also ich würde mir vielleicht einen kleinen Vorteil gönnen, weil ich bin ja privilegiert in der Situation. Aber ich würde versuchen, so viel noch zu geben, dass der andere sich noch gerecht behandelt fühlt. Klingt das plausibel?
Das klingt plausibel, ja.
Okay.
Die Ergebnisse waren, dass wenn man unter 15%, also bei den 100 Euro, unter 15 Euro bleibt, dass es meistens zu einer Ablehnung gab. Also unter 15 Euro wird abgelehnt. Und Zustimmung erfolgte durchschnittlich bei etwa 30 Euro, also bei 30% des Betrags.
Okay.
Sodass, wie du gesagt hast, also 70 behält man selbst. Man hat ja das Ganze initiiert und der oder die andere ist ja mit 30 Euro hochzufrieden oder entsprechend zufrieden.
Mhm. Und damit stimmt er dem Deal zu und damit bekommen beide ihr Geld.
Mhm. Genau.
Okay.
Was, ja, ich hier nicht gesagt habe, beziehungsweise verschwiegen habe, ist, es gibt eine Variante davon, wo genau das verschwiegen wird, dass das ein einmaliger Deal ist. Nein, dass es kein einmaliger Deal ist. Und gesagt wird, und jetzt spielen wir die zweite Runde. Und da kannst du dir...
okay.
Und zwar dann
wird es natürlich, ja.
Und zwar unter der Bedingung, dass der anbietende Spieler, also der Spieler A, schon was gewonnen hat.
Mhm.
Und wenn es wirklich ein Homo economicus wäre, würde das ganze Spiel nochmal von vorne anfangen. Ne? Also außer Gefühlen hat ja nichts ihm beeinflusst. Nehmen wir die Gefühle wieder weg, rein zweckrational entscheidet er. Und er könnte dann wieder praktisch, er hat schon was gewonnen, er könnte dann wieder hingehen und sagen, okay, ich probiere es einfach mal, ich habe ja schon Geld gewonnen, ich probiere es einfach mal mit dem einen Cent wieder.
Also, das sind jetzt zwei Durchgänge. Erster Durchgang,
ich versuche es mal so. Genau.
Erster Durchgang, ich gebe dir 70, ich gebe dir 30%.
Genau.
Und jetzt erfahren wir, oh, es gibt noch einen zweiten Durchgang. Und jetzt darfst du bestimmen.
Und nee, du bestimmst wieder.
Ich darf, ach, der zweite Durchgang bin wieder ich.
Du bestimmst wieder, also Person A bestimmt wieder.
Okay. Ja gut, jetzt habe ich, jetzt ich verstehe deine Argumentation jetzt. Das heißt, ich könnte mir jetzt sagen, okay, ich habe jetzt 70 Euro eingenommen, kann damit zufrieden sein und jetzt kann ich mal so ein bisschen pokern und ich versuche jetzt mal 99,99 € zu bekommen.
Mhm.
Und, ne, ist das so zu verstehen?
Genau.
Ja, aber ich selbst würde das, glaube ich, so nicht machen. Weil ich wüsste ja auch beim zweiten Mal, der andere lässt die Kiste hochgehen, wenn ich ihm zu wenig gebe. Mhm. Kannst du damit was anfangen, wenn ich das so sage?
Ich kann da was mit anfangen. Ich löse es auf, bevor wir in wildes Rätselraten gehen. Was sich rausstellt, ist bei diesem Versuch, die Menschen, wenn sie gewonnen haben, werden spendabler.
Ja, okay.
Das heißt, dass am häufigsten 50% angeboten werden. Also von den dann wieder im Spiel sich befindenden 100 Euro werden 50 Euro angeboten.
Beim zweiten Mal?
Beim zweiten Mal. Ne? Also,
okay. Mhm.
Prima, ich habe jetzt meine 70 Euro bekommen, jetzt bekomme ich nochmal die Chance auf 100 Euro insgesamt, die ich aber nie wahrnehmen kann, weil der andere kann ja ablehnen oder die andere kann ja ablehnen und man ist dann tatsächlich dann spendabler und durchschnittlich werden dann 50% angeboten.
Da gibt es so eine, mir fällt eine Theorie dazu ein, von der ich nicht weiß, ob sie jetzt in dein Storytelling passt. Aber es gibt also die Equity-Theorie, heißt das. Also Leute, die sich Gedanken darum machen, was Menschen als gerecht empfinden.
Genau.
Und geht es auch hier jetzt in die Richtung, dass man sozusagen eine balancierte Bilanz hat, wenn Menschen Dinge austauschen?
Ja. Was
okay.
keine Rolle eigentlich spielt, wenn wieder der Homo economicus dabei ist. Ne? Zweckrational entscheidend. Und das war jetzt nur im Bereich von, sagen wir mal, Entscheidungen, die getroffen werden, um Geld in einem Spiel zu verteilen. Wir machen ein ganz anderes Fass noch auf, wenn wir in die Emotionen reingehen, wenn es zum Beispiel um den Kauf von Gütern geht.
Ja.
Beispiel Automobile. Also da zeigt sich sehr schnell, dass man wenig, glaube ich, absetzen könnte an Alufelgen oder an Ledersitzen oder an anderen Dingen, Zubehör und Luxus oder sogar an großen Motoren oder Metalliklackierungen und Ähnlichen, wenn der Mensch zweckrational entscheiden müsste. Dann wäre es tatsächlich ein Trabi, der einen auch von A nach B bringt.
da habe ich jetzt gerade heute den Zeit-Podcast gehört, Zeitverbrechen. Da geht es um diese Raser-Prozesse. Also wo Leute in Berlin dann auf dem Kudamm andere Leute totgefahren haben mit 160 Sachen. Und da ging es genau um die Frage, warum gibt es diese dicken Autos? Das hat nichts mit dem Verstand zu tun. Und warum gibt es bei uns kein Tempolimit? Weil eben möglicherweise das dazu führt, dass diese Autos Sinn machen. Wenn ich ein Tempolimit habe, machen die Autos keinen Sinn mehr.
Stimmt.
Also ich glaube tatsächlich, dass da bei den Autos Emotionen immer eine große Rolle spielen. Ja. Schneid hinterher raus, was du nicht haben willst, Harry. Ne?
Jetzt haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, so ein bisschen die Auswirkungen auch gesehen. Ich möchte ein paar Begriffe noch dazu erläutern, nämlich den einen Begriff, der immer wieder dort genannt wird, ist ja das Thema Heuristiken. Das kommt auch bei der entsprechenden Studie von Tversky und von Kahneman.
Und in Folge 30 raus. Und in Folge 30 von Ach was, wo wir ja auch über Heuristiken schon, die erste Heuristik schon hatten. Ich glaube, eine der grundlegenden, der Negativity Bias, den ich jetzt natürlich nicht erkläre.
Nee, Folge hören, genau. Und bei dem Thema Heuristiken, da kann man sagen, das sind sowas wie Daumenregeln oder Faustregeln. Die sind einfach, die sind stabil und die sind wiederholbar. Ja, und das andere Thema ist das Thema Framing, was in diesem Artikel erwähnt wird. Und das ist sowas wie ein gedanklicher oder auch sprachlicher Rahmen, in den Botschaften eingebettet sind. Beispiel Impfen. Es gibt einmal den Rahmen, den man zum Einbetten nutzen kann, indem man zum Beispiel Furcht vor der Erkrankung erzeugt. Indem man sagt, also lass dich impfen oder du wirst eine schwere Erkrankung kriegen oder vielleicht auch sterben. Und die andere Möglichkeit ist, dass man praktisch positiv nicht den Verlust, sondern den Gewinn kommuniziert und sagt, du wirst weiter gesund bleiben. Und es sind zwei verschiedene Dinge.
Aber ist in dem Moment, das Ergebnis ist doch eigentlich das Gleiche. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich zweimal das Gleiche, nur unterschiedlich formuliert.
Wir hatten es ja in Folge 30. Je nachdem, wie man das Framing betreibt, je nachdem, in welchen Zusammenhang man das einbettet, ist es eine oder das andere wirksamer. Also das Thema Furcht vor Erkrankung ist wirksamer, wenn bereits Erkrankungen im Umfeld oder in der Familie zu finden sind. Man möchte nicht jetzt krank werden.
Man hat ja das Beispiel der anderen, die man
erlebt. Man hat das Beispiel der anderen. Erlebt
sozusagen, ja, okay.
Und wenn man Prävention betreiben will, zum Beispiel mit Rauchen aufhören oder Gewicht reduzieren und so weiter, jetzt bin ich von dem Impfbeispiel weg, dann ist es besser, wenn man in die Zukunft projiziert und erzählt, was man denn gewinnt. Weil mit einem möglichen Verlust kann man nicht argumentieren.
Ja, okay. Ne? Das heißt, ich würde sagen, nehmen wir Rauchen, du lebst länger, das ist ja ein positives Ergebnis. Aber ob und wann jemand, und das ist auch, würde ich sagen, sicher, aber ob und wann jemand am Rauchen dann erkrankt und stirbt, kann ich nicht vorhersagen. Ist es so gemeint?
Genau, so ist es gemeint.
Okay.
Das sind also diese beiden Begriffe, Heuristiken und Framing. Praktisch aus diesen Informationen können wir schon viel rausziehen und vieles erklären, was wir in den anderen Folgen erwähnt haben. Es gibt aber eine weitere Dimension, die später dann Kahneman auch in seinem Buch Langsames Denken, Schnelles Denken sehr gut darstellt. Und zwar, jetzt kommen wir zu dem Thema, Thomas, nämlich das von den zwei Gehirnen. Natürlich ist es ein Gehirn, aber mit zwei Funktionen. Wir haben einmal die Möglichkeit, dass wir sehr schnell denken können. Und das ist eine Geschwindigkeit, die durch entsprechende Experimente mit 11 Mbit in der Sekunde
okay.
als fast ja schon Übertragungsmöglichkeit im Bereich von Datenübertragung gar nicht so schlecht wäre. Und das langsame Denken, das sind 40 Bit. Also 11 Mbit gegen 40 Bit.
Das ist ein gewaltiger Unterschied.
Das ist tatsächlich ein gewaltiger Unterschied. Und was bedeutet das eigentlich? Das schnelle Denken ist sowas wie ein Autopilot. Wir hatten das bei dem Thema Verzerrungen ja auch aufgezeigt. Was sind Elemente, die uns dazu bringen, dass wir ganz schnell Heuristiken einsetzen wollen oder dass wir Heuristiken einsetzen, nämlich dass wir schnell denken müssen, dass wir zurückgreifen auf Informationen und auf Verhaltensweisen, die praktisch abgespeichert sind und nur abgerufen werden müssen.
Vielleicht sollten wir noch so ein Beispiel, du hast den Begriff Heuristik ja schon mal verwendet. Hast du noch ein Beispiel dafür? Ich glaube, es gibt die Availability, die Verfügbarkeitsheuristik. Ne? Das heißt, wenn ich etwas beurteilen soll, dann suche ich in meinem Gedächtnis, ob mir etwas einfällt dazu. Und wenn mir was dazu einfällt, dann, ich nehme mal das Beispiel, wie gefährlich ist Autofahren? Und jetzt habe ich gerade erlebt oder gelesen, dass da ein Unfall passiert ist. Und wenn diese Information fällt mir sehr schnell ein und dann beurteile ich das, die Gefahr vom Autofahren höher. Weil die Information schnell verfügbar ist. Wir hatten den Negativity Bias, wenn man den wissen will, muss man unsere Folge 30 hören. Genau. Es gibt eine ganze Menge davon. Ne? Also hast du noch ein anderes Beispiel?
Nicht in Folge 30 hatten wir den Confirmation Bias, also den Bestätigungsbias. Also wenn wir, ein schönes Beispiel ist die Suche in der Suchmaschine Google, Bing oder anderes und wir suchen nach bestimmten Fakten und bleiben garantiert hängen bei den Fakten, die wir sowieso schon kennen und die unsere Meinung bestätigen.
Und deshalb, und da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, so bastelt man sich dann eine Filterblase, ne? Dass man die Information, die eigene Meinung bestätigt, sehr schnell wahrnimmt und glaubt. Und Information, die meiner Meinung widerspricht, die nehme ich nicht so schnell wahr. Und außerdem hilft mir die Suchmaschine ja noch dabei, ja, haben wir ja schon festgestellt. Die Suchmaschine zeigt mir ohnehin nur das, was ich gerne klicke. Und ich klicke halt nur das, was ich gerne glaube. Das ist der Confirmation Bias, richtig. Und es ist ein Denkfehler, ne?
Es ist ein Denkfehler.
Es ist eine Verzerrung, ja.
Ja, nimm zum Beispiel mal den Bandwagon-Effekt. Also den Bandwagon-Effekt bedeutet, dass man sich der Meinung der vielen anschließt. Ne, kann man auch sagen, es ist ein Denkfehler. Man hat nicht genug Meinung, man hat nicht genug Bedeutung in dem, was man da liest. Man weiß zu wenig und man sucht irgendwie eine Hilfe. Und das können zum Beispiel bei Entscheidungen, wenn man was kaufen will, wenn man nicht genug Informationen hat, eine Marke sein. Das kann aber auch Bandwagon, nämlich dass man auf den Wagen aufspringt, wo die meisten sind, bedeuten.
Und auch da sind wir eigentlich mitten im Web, weil dieser Bandwagon-Effekt ja dann dafür sorgt, dass in Communities die Leute alle schön einer Meinung sind. Ja, man hört dann auf das, was die anderen sagen. Und wenn alle der Meinung sind, dass man mit einer Corona-Impfung Chips von Bill Gates, Chips gespritzt bekommt und alle anderen sind der Meinung, dann bedeutet diese Heuristik, ich höre kurz, was sagen die anderen und dann gehe ich davon aus, das ist mein Indikator für Wahrheit. Also nicht bewusst, das ist ja der Trick, ne? Das ist ja, es ist nicht bewusst, sondern das passiert automatisch und das ist System 1.
Das ist System 1, genau. Das schnelle Denken. Und du hattest erwähnt, das sind Denkfallen. Eigentlich wird es auch immer als Denkfalle bezeichnet. Ich vermute mal, dass es nicht nur eine Falle ist, dass es nicht nur ein Fehler ist, ein Denkfehler, sondern eine absolute Notwendigkeit, damit wir überleben. Stell dir vor, du fährst auf der Landstraße und plötzlich kommt auf deiner Seite dir ein Auto entgegen und dann musst du reagieren. Und da reagiert sehr wahrscheinlich dein schnelles Denken, dein System 1, der Autopilot. Und du denkst nicht darüber nach, dass das Auto, was dir entgegenkommt, ein Triumph Spitfire ist und zwar in einer sehr seltenen Kalifornier-Ausstattung zu erkennen an dem, dann bist du schon tot.
Und der Kerl hat auch noch eine Mütze auf, ne, der da drin sitzt.
Zum Beispiel.
Ja, ja.
Ist es ein Brite? Das ist vollkommen unnötig, Ja. Und in dem Fall ist es kein Denkfehler oder keine Verzerrung, sondern eine Heuristik, die absolut notwendig ist, um zu überleben. Oder auch Dinge, die unser Gehirn macht, unser Denken macht, um uns sozusagen zu entschädigen für eine schlechte Zeit. Und zwar der sogenannte Recency-Effekt. Das ist ein Effekt, der unangenehmes Thema, zum Beispiel bei einer Darmspiegelung, eine große Rolle spielt. Also eine Darmspiegelung kann noch so schmerzhaft und unangenehm sein, wenn einem danach was Gutes widerfährt, man zum Beispiel einen Kaffee angeboten bekommt oder ein warmes Getränk, dann bleibt das im Gedächtnis und löscht nahezu vollständig dieses schlechte Erlebnis aus.
Das klingt so, als ob amerikanische Wissenschaftler das festgestellt hätten. Gab's da Studien nach Darmspiegelung?
Da gibt es entsprechende Studien, genau.
Okay.
Darmspiegelung ist als ein gutes Beispiel genommen worden, da sind Studien gemacht worden und es gibt dann inzwischen tatsächlich Ärzte, die dir natürlich sagen, vorher darfst du nichts essen, aber nach der Darmspiegelung bekommst du bei uns ein italienisches Frühstück.
Und das Besondere an diesen Dingen ist, dass wir sie eigentlich nicht wissen, ja? Oder? Nee. Ne, es ist irgendwie Dinge, die intuitiv passieren, automatisch passieren. Mhm. Vieles im Web passiert so. Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Cookie-Dialog, ne, also wo ich dann vor der Entscheidung stehe. Ich kann jetzt intuitiv reagieren mit meinem System 1. Dann klicke ich natürlich auf den Button, dass dieser Cookie so schnell wie möglich, der Dialog so schnell wie möglich weg ist. Weil mein System 1 hat es eilig und es macht sich keine großen Gedanken. System 2 ist der kritische Verstand, der langsam denkt, der Zeit braucht und der an der Stelle vielleicht anders handeln würde. Der würde dann, mit System 2 würde ich vielleicht den Cookie-Dialog aufrufen und dann nochmal auf den Extra-Button, wo dann steht, Einstellungen annehmen und dann würde ich die auswählen und dann nochmal klicken, das würde länger dauern. Aber dann würde, ne, so kann man sich das vielleicht vorstellen, das sind die beiden Systeme gewissermaßen im Web. Das eine klickt einfach intuitiv durch, das andere macht sich Gedanken darum, was passiert.
Genau, genau so ist es. Und man kann sich genau vorstellen, wie Seiten konstruiert werden können, die man möglichst einfach nur durchklickt. Und wo man drauf abzielt, dass wir praktisch in diese Fallen reintappen. Ein interessantes Beispiel, eine Seite, auf der man Reisen buchen kann und ständig mit der Information belästigt wird, dass 17 Leute auch noch diese Seite angucken und jetzt nur noch 3 dieser Räume verfügbar sind und jetzt nur noch 2, nur noch 1, oh schade, jetzt kannst du noch in der nächsthöheren Kategorie buchen. Und lass dir das mal eine Lehre sein.
Du meinst, buchen heißt auf Englisch.
Booking.com, Booking. Ja, sagen wir es doch. das kann dazu führen, dass man tatsächlich reinfällt. Man muss unbedingt eine Ferienwohnung haben in Dänemark oder man hat es versäumt vorher, sich darum zu kümmern oder man möchte jetzt ganz schnell nach Paris fahren mit der Liebsten und hat das ein bisschen versäumt zu tun und
zu organisieren.
Man fällt einfach drauf rein.
Wobei das, glaube ich, eine Regel ist, die man insgesamt so festhalten kann, dass Zeitdruck dazu führt, dass wir uns Dinge einfacher machen. Also wenn wir unter Zeitdruck sind, denken wir nicht so kritisch nach, sondern wir suchen eben nach diesen Abkürzungen, nach diesen Daumenregeln, Heuristiken, die es uns dann ermöglichen, intuitiv zu handeln. Also was Booking macht, ist ganz schön fies. Die setzen uns im Prinzip unter Zeitdruck, um unser System 1, das schnell und intuitiv und nicht sonderlich differenziert denkend handelt, um dem System im Prinzip einen Kick zu geben und das System 2 eher zu behindern. Ne? Kann man das so sagen, oder?
Genau.
Würde man als Kahnemann würde das so erklären.
Dann ist mir in dem Zusammenhang auch noch was aufgefallen. Unser Sohn in der Schule hatte Schwierigkeiten, das Wort rot zu finden in einem Wörterbuch. Die Aufgabe war relativ einfach, nämlich schlage dein Wörterbuch auf. Auf welcher Seite findest du die Wörter rot und röter? Und er sagt, ich finde es nicht. Das ist nirgendwo. Und stellte sich raus, auch wir Erwachsenen haben es erstmal nicht gefunden. Der Grund war, das Wort Rot und Röter war grün geschrieben. Also das schnelle Denken, jetzt sucht das Wort Rot und Rot heißt ja eine Farbe und das müsste eigentlich auch rot sein. Und es gibt in diesem Wörterbuch auch rote Wörter, zum Beispiel raten oder rät oder rechnen und regnen. Aber Rot und Röter ist grün geschrieben. Und da braucht es wirklich Zeit, da braucht es langsames Denken, um dieses Wort dann zu finden.
War dieses ganze Wörterbuch grün gedruckt?
Nee, das Wort, also du hast Eigenschaften wie zum Beispiel rot oder rund, die sind grün gedruckt.
Ach, okay,
du hast Verben, ja, ja. Wie zum Beispiel rechnen, reden, regnen.
Da war so eine Farbkodierung.
Die sind rot gedruckt, ja. Und die Farbkodierung, und du hast Nomen, also Substantive wie Rad, Räder oder Reise.
Ich hab's verstanden.
Oder Reisen, die sind schwarz gedruckt.
Ja, ja. Da könnte man jetzt einen Exkurs machen. Vielleicht sollten wir das auch irgendwann nochmal zu dem sogenannten Stroop-Effekt, der auf diesem merkwürdigen Konflikt zwischen dem, was in einem Wort drinsteht und dem, wie es geschrieben ist, beruht.
Genau.
Ja, den gibt es in verschiedenen Zusammenhängen. Da werden automatische Prozesse dann gegen diese, ne, diese System-1-Prozesse werden gegen die System-2-Prozesse ausgespielt. Ist ein interessantes Beispiel. Ja, okay.
Was auch in unseren System 1 drinsteckt, also diesem schnellen Denken, sind allerdings auch Vorurteile. Ja, wie kommen Vorurteile zustande? Ist es nur eine Funktion des System 1, also schnelles Denken? Vorurteile gegenüber Hautfarben, gegenüber, also gegenüber Rassen, gegenüber Geschlechtern, gegenüber Alter, gegenüber Landsmannschaften, Anhängern von bestimmten Fußballvereinen, Trinkern von Bier oder Wein. Das sind ja Vorurteile, eine bestimmte Meinung, wo wir nicht mehr ein differenziertes Urteil haben, meistens auch gar nicht auf Erfahrung beruhend, sondern schon wissen, was da kommt.
Ja, ich denke, sie sind irgendwie gelernt, Harvey, oder? Also du erwirbst diese, bist mit den Vorurteilen nicht geboren. Ich glaube, bestimmte Denkfehler oder bestimmte Tendenzen, wie unser Gehirn da eventuell auch falsch funktionieren kann, sind angeboren. Aber bei Vorurteilen würde ich sagen, das hat zum Beispiel mit Gruppenprozessen zu tun. Ich merke, meine ganze Umgebung, alle Familienmitglieder, Freunde und Bekannte sind der Meinung, X Flüchtlinge gehören eigentlich nicht ins Land gelassen und man sollte sie wieder zurückschicken und sie sind eh alle Kriminelle. Und wenn ich in dem dann in einem solchen sozialen Kontext bin, dann ist es sehr, sehr schwer. Und ich glaube, nur mit dem System 2, nur mit meinem kritischen Verstand möglich, eine andere Meinung zu haben. Und das ist ein Bias. Und das ist der
ist tatsächlich dann eine Verzerrung, genau. Sodass wir diese beiden Aspekte haben vom schnellen Denken, nämlich den einen Aspekt sehr hilfreich, weil Daumenregeln, und das andere nicht so hilfreich. Und auch die Möglichkeit damit gegeben, dass diese Effekte ausgebeutet werden können und uns zu Handlung bringen können. Das Thema Dark Pattern zum Beispiel, die wir so eigentlich gar nicht wollten. Die einen Vorteil bieten für denjenigen, der diese Verzerrung, diese Biases einsetzt.
Passt das mit dem Booking-Beispiel? Ist das ein Bias? Es setzt mich unter Druck und damit kann ich im Prinzip dann die Biases ansprechen, ne? Weil ich die Leute unter Druck gesetzt habe. Die fangen dann an, intuitiv und schnell zu reagieren.
Schnelligkeit ist nicht immer ein Vorteil. Man ist schneller irgendwo, aber man kann nicht genau bestimmen, wo.
Ja, das ist aber gut, dass du das... Also, weil Schnelligkeit ist nicht immer ein Vorteil. Manchmal ist sie notwendig und manchmal führt sie dich dann in die Irre. Ne?
Das heißt, wir können hier feststellen, das Thema schnelles Denken, langsames Denken zeigt uns auf, wo wir verletzlich sind, aber wo wir auch Nutzen gewinnen können, zum Beispiel durch langsames Denken oder dadurch, dass wir in die Lage versetzt werden, Schnellhandlungen auszuführen, die wir sonst nicht ausführen könnten. Aber Vorsicht, es gibt sowas wie Verzerrungen. Und diese Verzerrungen sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. aber relativ konstant bei Menschen in einer bestimmten Situation. Und das ist das, was so von Kahneman erzählt wird, was dieses Buch auch Schnelles Denken, Langsames Denken im Prinzip enthält. Da sind wirklich, es ist lesenswert, noch ganz viele Experimente drin. Und es lohnt sich wirklich, das sich genauer anzugucken. Die weiteren Forschungen von Kahneman zusammen mit anderen haben einen weiteren Aspekt beleuchtet. Und zwar sind das Aspekte von Noise, von Rauschen. Mhm. Also wir haben Bias, Verzerrung, und wir haben Noise, Rauschen. Was ist jetzt der Unterschied? Bias, Verzerrung sind Vorurteile, sind Heuristiken, die eine große Rolle spielen, zum Beispiel in der Entscheidung von Menschen. Auch in der Entscheidung zum Beispiel von Richtern, wenn bestimmte Fälle vorgelegt werden.
Logisch, ja.
Da können es die Vorteile geben, die noch entsprechend programmiert werden, zum Beispiel Menschen bestimmter Hautfarbe oder aus bestimmten Wohngebieten oder einem bestimmten Alter, dass die eine höhere Strafe erhalten als andere, die in einem anderen Wohngebiet leben oder die eine andere Ausbildung haben. Mhm. Ne? Und das sind systematische Verzerrungen. Was ist jetzt Neues? Was ist Rauschen? Das sind sehr, sehr viel kleinteiligere Verzerrungen, die zum Beispiel dann entstehen können, wenn die Fußballmannschaft des Richters am Vortag verloren hat. Oder auf dem Weg zum Gericht viel zu viele Ampeln rot waren, man nicht rechtzeitig zu der ersten Verhandlung gekommen ist. Oder wenn man beim Frühstück sich die Krawatte noch mit Kaffee bekleckert hat. Das ist keine systematische Verzerrung, das ist Rauschen. Das ist Rauschen, was auftreten kann, aber Entscheidungen auch beeinflusst.
Der Begriff Rauschen ist aber deshalb, glaube ich, interessant oder deshalb auch sinnvoll, weil diese Dinge sind nicht vorhersagbar. Ne? Genau. Also die folgen keinen speziellen Regeln. Das ist sozusagen dieses Feuer der Ereignisse, in dem ein Mensch steht, die so auf ihn einprasseln und die ganz bestimmte Dinge antriggern können, ohne dass er das selber merkt. Schönes Beispiel ist vielleicht, da kenne ich so ein paar Studien auch dazu, was passiert mit Wetter. Ne? Also wenn schönes Wetter ist, verhalten sich Menschen, urteilen Menschen zum Beispiel auch über ihr eigenes Leben ganz anders, als wenn hässliches Wetter ist. Ist trivial, aber ist so. Und was man weiß, ist, dass Menschen das normalerweise nicht merken in ihrem Alltag.
Dazu gibt es ein entsprechendes Experiment auch von Kahneman. Und zwar hat er diese Experimente gemacht zusammen. Wir kennen ihn. Mit dem Herrn Sunstein. Herr Sunstein ist derjenige, der sich mit dem Thema Nudging beschäftigt. Also Nudging bedeutet, im Prinzip sind es auch Dark Patterns, darf man aber nicht sagen, sondern ist im Guten gemeint. Man bringt mit Nudging, also mit einem leichten Schubsen, Menschen dazu, dass sie ihre Steuern bezahlen, gesundes Essen essen und statt eines Aufzugs eine Treppe nehmen. Und da gibt es alle möglichen Beispiele, wie man sowas machen kann. Ist aber nochmal eine separate Folge wert, dass wir uns auch mit diesen Themen beschäftigen.
Ist ein Riesenthema. Ich kann vielleicht nur noch ergänzen die Information, dass es tatsächlich Nudging-Teams mittlerweile gibt, die Regierungen beraten, ja, wo es dann darum geht, was müssen wir denn tun, wie müssen wir denn unsere Bürger ansprechen. Nudging heißt schubsen, hast du ja schon gesagt. Ne?
Genau.
Wie müssen wir sie denn schubsen, dass sie zum Beispiel ihre Steuern zuverlässiger bezahlen oder dass die in bestimmten Zusammenhängen einfach ein erwünschtes Verhalten dabei rauskommt. Das würde man dann vornehmen. Ich finde das ein bisschen blauäugig, weil das kann natürlich genauso für negative Zwecke eingesetzt werden.
Klar, und wo ist der Unterschied? Ne? Nur dadurch, dass ich sage, ich bringe die Menschen dazu, jetzt eher den Salat zu essen als die Süßspeisen, indem ich die Süßspeisen ganz hinten ins Regal räume.
Genau, ja.
Und den Raum dort auch kühler mache, klar. Und der Salat ist vorne und der ist schöner präsentiert und man kommt auch leichter dran. Das ist Nudging, aber im Prinzip sind es auch Verzerrungen und das Abzielen auf Heuristiken. Nämlich, ich möchte was essen, also nehme ich das, was näher liegt und bezahle dann. Oder auch Bandwagon-Effekt, der da in dem Zusammenhang eine Rolle spielt beim Steuereintreiben, dass gesagt wird, okay, von allen Selbstständigen in deiner Stadt, in Fußemuckel haben schon 70% ihre Steuern bisher bezahlt.
Ja, und du nicht, ne?
Und du nicht, genau.
Ja.
Oder eine andere Möglichkeit.
Aber ich würde sagen, also, das ist nicht nur Bandwagon-Effekt, das ist auch ein bisschen, da kann man auch System 2 ansprechen, da geht es auch um Schuldgefühle. Oder um das Gefühl das auch, von ein Versager zu sein. In Bezug auf das Ausfüllen der eigenen Steuererklärung. Das ist schon etwas komplexer, würde ich sagen.
Diese systemischen und die nicht-systemischen Sachen, ich habe sie mal genannt Launen. Mhm. Also wie das eine sozusagen die Vorurteile sind, sind das Launen, die man an dem Tag hat.
Ja.
Oder die, die kurzfristig sind oder auch Zufall.
Du, da würde ich sogar aus der Emotionspsychologie, da ist es sogar so, dass man da zwischen zwei Typen von Emotionen unterscheidet. Das eine sind die echten Emotionen, die einen Grund haben, den die Person auch kennt. Und dann gibt es die Stimmungen, du hast es Launen genannt. Und bei den Stimmungen ist es so, die entstehen durchs Wetter oder mir ist irgendwas Positives passiert, jemand hat mich angelächelt, ganz ne, durch dieses, du hast Rauschen genannt. Und dann verändert sich meine Stimmungslage, ohne dass ich das bewusst spüre. Und mein Leben wird eingefärbt, ist plötzlich ein bisschen grauer oder es ist ein bisschen bunter. Und das ist genau das, was Launen mit uns machen.
Und die Effekte, wie will man die rauskriegen? Natürlich mit Experimenten. Und das bekannteste Experiment wurde bei US-amerikanischen Richtern durchgeführt. Und zwar mit folgendem Versuchsaufbau. Richter bekamen fiktive Fälle. Ein Fall war, jemand klaut in einem Supermarkt, wird dabei erwischt und es handelt sich insgesamt um Diebstahl in der Größenordnung von $50. Dann werden noch Randinformationen geliefert, wie zum Beispiel das vorhin erwähnte Stadtteil ist die Bronx oder Stadtteil ist Manhattan. Das Alter wurde erwähnt.
Berlin-Marzahn vielleicht.
Genau, ob schon mal verurteilt oder noch nicht verurteilt.
Ja, ja.
Eine entsprechende Historie, die dabei ist. Und dann wurde geguckt, wie sieht das denn aus bei den Richtern, wenn man zwischen den Richtern die Fälle vergleicht. Und das Erschreckende dabei war, aber das ist auch aus anderen Veröffentlichungen schon bekannt, der Unterschied kann zwischen Freispruch und 5 Jahren liegen.
Oh.
Beim gleichen Fall.
Das ist eine Kleinigkeit, ja.
Das ist eine Kleinigkeit.
Aber Harvey, sind wir da nicht mit der künstlichen Intelligenz dann besser bedient? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Und man weiß ja, ich kann einer künstlichen Intelligenz solche Texte und diese Informationen vorlegen und sie kann Entscheidungen treffen. Was würdest du da sagen?
Wir haben in dem Zusammenhang erwähnt, dass diese künstliche Intelligenz ja irgendwoher künstlich intelligent gemacht werden muss. Und zwar entsprechend entweder durch Programmierung, indem man praktisch, wenn dann, Entscheidungen mit reinprogrammiert oder indem man sie lernen lässt an tatsächlichen Fällen. Und dann, Achtung, aufgepasst, passiert genau das, dass was an Verzerrung vorhanden ist, also dieser Unterschied zwischen Freispruch und einer langen Zeit, also 5 Jahre, ist dann auch in dieser künstlichen Intelligenz, in dieser Maschine drin. Das heißt, du hast nichts gewonnen, wenn du diese Daten nicht von Vorurteilen befreist.
Aber dann kann man vielleicht sagen, dass was jetzt im Moment auch so viel gepriesen wird, ne, das Deep Learning, die neuronalen Netze, die laufen auch Gefahr, wenn sie von menschlichem Verhalten lernen, wie Entscheidungen zu treffen sind, dass sie dann plötzlich auch ein System 1 haben und reagieren dann auf Hautfarbe oder auf Geschlecht oder auf Herkunft und sind damit eigentlich nutzlos. Also vielleicht noch zuverlässiger, ne, sie werden nicht müde, aber die Verzerrungen haben sie dann genauso wie die Menschen.
Und da hast du genau was Wichtiges gesagt, sie werden nicht müde. Was der Vorteil dieser Systeme sein kann, sie haben kein Rauschen, sie haben keine Laune.
Ach ja, richtig.
Sondern die entscheiden vollkommen kalt und hart, eventuell nach den Vorurteilen.
Ja.
Das heißt, wenn man denen die Vorteile noch austreiben könnte, hätte man tatsächlich was gewonnen. Sowohl als Programm, als eine Möglichkeit, wie Entscheidungen zum Beispiel im Web getroffen werden, wenn man einen Kredit beantragt oder wenn man eine Versicherung beantragt. Da hat man niemanden, der einem gegenüber sitzt und sagt, die Nase gefällt mir nicht oder so ein Mist, jetzt kommt schon wieder einer daher, der sieht genau aus wie ein Gladbach-Fan und wir haben gestern gegen Gladbach verloren.
Ja. Den falschen Schal.
So ja. Das, der falsche Schal. Das heißt, diese Launen können damit eliminiert werden.
Verstehe.
Das wäre auch eine Möglichkeit, die genutzt werden kann, denn ich habe ja von dem Versuch gesprochen, von einem Fall, der gleiche Fall, der verschiedenen Richtern vorgelegt wurde, das ist natürlich auch nochmal weitergeführt worden, nämlich der gleiche Fall wurde einem Richter, der entsprechend häufig auch entscheidet, wiederholt vorgelegt.
Also so, dass er selber das nicht gemerkt hat?
Dass es nicht gemerkt hat.
Weil also in so einem Stapel von Fällen und dann habe ich so eine kleine Beschreibung, ich reagiere, ich kriege 20 andere und dann kommt die nochmal. Dann, das gefällt mir, die Idee. Da ist man als Psychologe, weiß man genau, was es jetzt ist. Die Reliabilität dieser Entscheidung.
Das ist die Reliabilität dieser Entscheidung. Und die lag kaum unter der Zuverlässigkeit der Entscheidung, die zwischen den Richtern da war. Also die Varianz zwischen den Richtern war nur ein kleines bisschen höher als die Varianz bei dem einzelnen Richter, der zu unterschiedlichen Zeitpunkten entsprechend einen Fall vorgelegt bekommt.
Okay. Das heißt, der ist durch dieses Rauschen in seinem Urteil, sein Urteil schwingt sozusagen so stark, dass es fast so wäre wie von verschiedenen Personen.
Genau.
Ja, das ist natürlich, ja. Da fallen mir jetzt noch andere Dinge dazu ein. da müsste unsere Folge, glaube ich, länger sein. Da gibt es nämlich tatsächlich auch in der psychologischen Diagnostik, ähnliche Fälle und auch Fälle, in denen man, da würde ich jetzt den Rückgriff auf unsere allererste Folge machen, den Cambridge Analytica-Skandal, wo man geprüft hat, wie genau können wir denn identifiziert werden aufgrund unseres Verhaltens in sozialen Medien. Und das ist erschreckend genau und zuverlässig im Unterschied zu diesen menschlichen Urteilen.
Ich möchte noch, um die Relevanz nochmal deutlich zu machen, ein weiteres Beispiel nennen. Und zwar ist es ein Beispiel aus dem echten Wirtschaftsleben. Es geht um die Entscheidung und die Entscheidungsmöglichkeit bei Versicherungen. Ja, also es tritt ein Versicherungsfall ein und die SachbearbeiterInnen haben die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, diesen Fall zu beurteilen. Und es gibt Grenzfälle, wo man sagt, das könnte durchaus von uns beglichen werden. Oder es gibt Fälle, wo gesagt wird, das ist eher eine Sache, die steht auf der Kippe, den Antrag lehnen wir ab. Das hört sich erstmal nach einer Laune an, die da jemand haben kann. Oder systematische Verzerrungen sind durch entsprechende Schulungen schon rausgezogen worden. Also Heuristiken gibt es in dem Fall nicht. Da gibt es ein Handbuch, aber das Handbuch hat nur kleine Möglichkeiten, wo man sagt, ja, bekommt jetzt die Entschädigung oder bekommt den Versicherungsbetrag oder nicht. Aber die Studien von Kahneman haben gezeigt, dass es essentiell sein kann für ein Unternehmen, je nachdem, wie launenhaft die Entscheidenden sind. Und wenn die zum Beispiel nicht darauf hingewiesen worden sind, sozusagen mache dich frei von diesen Launen, denk erst nochmal drüber nach. Denn eine Ablehnung, was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Unternehmen, also die Versicherung, natürlich diesen Betrag nicht ausschütten muss. Bedeutet aber für den Kunden oder die Kundin, fühlt sich ungerecht beurteilt, hat Geld ausgegeben für die Beiträge und wird zur nächsten Möglichkeit eventuell versuchen zu kündigen.
Das heißt, wenn man das konsequent zu Ende denkt, würde das heißen, eine Versicherung, die so schlau ist, dass sie für jeden Versicherungsfall einen Grund findet, das Geld nicht auszahlen zu müssen, wird mitnichten reich, sondern die geht pleite.
Richtig.
Weil sie irgendwann ihre Kunden los wird. Ne? Das muss man also ausbalancieren. Wie viele Versicherungsfälle kann man sich leisten zu bezahlen? Und wie viele, das ist, glaube ich, ein Fall für langsames Denken.
Das ist tatsächlich ein Fall für langsames Denken. Aber auch die Notwendigkeit, dass man dieses Rauschen, dieses Neues, diese Launen, den Zufall aus der Gleichung rausnehmen muss. Und das nur so als Beispiel noch, da schlägt Kahneman vor, dass man sowas wie Noise Audit macht. Das heißt, dass man versucht, alle möglichen Dinge zu finden, die solche Entscheidung verzerren können und zu verhindern, indem man darüber die Leute bewusst macht. Also bevor du jetzt auf den Knopf drückst, ablehnen oder zustimmen, in welcher Laune bist du gerade? Eher smiley oder eher so ein sad face? So eine ganz, ganz kleine Intervention.
Da kenne ich eine spezielle Studie dazu, die das ganz interessant in den Fokus genommen hat. Die haben Leute gefragt, im Telefoninterview, wie es ihnen denn geht. Und wenn du das machst, dann geht es den Leuten bei schönem Wetter besser als bei schlechtem Wetter.
Okay.
Ja? Und dann haben sie Folgendes gemacht. Sie haben dann zu Beginn des Interviews gefragt, ach, wie ist denn das Wetter bei Ihnen? Und dann haben die halt gesagt, naja, am Fenster rausgeguckt und dann gesagt, wie das Wetter ist. Und dann haben sie sie nochmal nachgefragt, nach ihrer Lebenszufriedenheit. Und dann ist das weg, der Einfluss des Wetters weg. Das heißt, dadurch, dass sie das bewusst gemacht haben, System 2 bekommt die Information, übrigens, das Wetter ist schlecht, das Wetter ist gut. Und jetzt soll ich ein Urteil treffen über meine Lebenszufriedenheit oder über meine Laune. Dann beginnt das im Prinzip zu korrigieren. Fand ich eine ganz interessante. Ich glaube, das ist genau der Sachverhalt, den
du eben gesagt hast. Genau, das ist das, was vorgeschlagen wird, um das Thema Noise rauszukriegen. Jetzt haben wir einmal einen Rundflug gemacht durch Heuristiken und durch schnelles Denken, langsames Denken und auch zu dem Thema Noise. Die Frage ist, was haben wir gelernt? Einmal, der Mensch ist deutlich komplexer, als man annimmt. Und das Zweite, Pi mal Daumen Regeln müssen nicht immer schlecht sein, können aber von bösen Menschen verwendet werden, um andere übers Ohr zu hauen, indem man die entsprechend zum Beispiel unter Druck setzt. Dann diese Heuristiken sind andauernder, sind also sozusagen zuverlässiger und damit besser zu beobachten als anderes, nämlich das, was Rauschen genannt wird, die Launen, die eher zufälligerweise entstehen können, weil das Wetter schlecht ist, wie du erwähnt hast, und weil man sich den Zunge verbrannt hat am morgendlichen zu heißen Kaffee. Das sind alles Dinge, die auch deine Launen beeinflussen können und auch dein Urteilsvermögen beeinflussen und weitere Handlungen beeinflussen. Was hat das jetzt mit App und Web zu tun? Natürlich einmal begegnen uns diese Möglichkeiten der Beeinflussung auch wiederum im Web. Wir hatten es bereits, das Thema Dark Pattern. Die andere Frage ist, ob es Hilfen geben kann, dadurch, dass Computer Entscheidungen übernehmen, zum Beispiel bei Gerichtsurteilen. Und da kann man sagen, wenn sich diese Rechner, wenn sich diese Entscheidungsprogramme so verhalten wie Menschen mit allem Drum und Dran, was sie von Menschen gelernt haben, dann nicht. Aber wenn man sich dieser Fehler bewusst wird, dann können sie tatsächlich dazu beitragen, dass zum Beispiel Entscheidungen von Versicherungen oder auch von Richtern gerechter werden. Und was auf jeden Fall gegeben ist, ist, dass sehr wahrscheinlich künstliche Intelligenz keine Launen hat.
Ja, das wäre eigenartig, wenn man noch versucht, die da rein zu programmieren. Super, super interessantes Thema, HW. Die Bezüge zu mehreren unserer Folgen sind eigentlich da. Ne? Also wir haben schon verschiedentlich über diese Dark Pattern gesprochen, wir haben sie aber noch nie so richtig erklärt. Wir haben also immer nur gesagt, es gibt das Muster, da entsteht das Problem oder es gibt jenes Muster. Und jetzt kann man so ein bisschen verstehen, was passiert jetzt in der Psychologie oder in der, ich sag mal Psychologie, der Begriff Verhaltensökonomie gefällt mir nicht so gut. Was passiert da eigentlich, wenn man jetzt da Erklärungen dahinter setzt? Und schnelles, langsames Denken ist sicherlich ein sehr mächtiges Konzept, mit dem man sehr viel erklären kann.
In der Tat,
ja. Und das kriegen wir hier auch gar nicht so schnell, du hast es schon gesagt, das kriegen wir gar nicht so schnell eingefangen und erklärt, was es da alles an Befunden dazu gibt und an Beobachtungen. Aber so diese Moral zu verstehen, wenn ich einfach unkritisch mich bewege ohne innezuhalten, ohne zu unterbrechen, ohne mich über das zu informieren, was mit mir passiert und wie das Medium und wie die Medien funktionieren, dann laufe ich Gefahr, von meinen eigenen Heuristiken und Denkverzerrungen und dem Rauschen und all dem, was mein Verhalten beeinflusst, einfach ja unter Umständen in Richtungen getrieben zu werden, die nicht zu meinem Vorteil sind. Mhm. Und es gibt da dieses eine schöne Buch, von dem du auch schon mal gesprochen hast, Harvey, dieses Don't Make Me Think. Mhm. Auch da gibt es einen Querbezug, weil als Designer, muss ich eigentlich sagen, jemand, der also so interaktive Systeme gestaltet, Webseiten, Apps oder was auch immer, dort versuche ich natürlich alles so zu machen, dass es intuitiv funktioniert, dass der Benutzer auf dem Weg oder die Benutzerin auf dem Weg zu ihrem Ziel sich nicht unterbrechen muss, dass sie nicht nachdenken muss, dass sie nicht irritiert wird und dass alles in einem Fluss stattfindet. Also auch da kann man eine Querverbindung herstellen von schnellem und langsamem Denken beziehungsweise automatisiert intuitives Denken. Sehr schön, super interessant und ich glaube, noch nicht zu Ende erzählt.
Wieder mal nicht zu Ende erzählt, genau.
Ja, also allein die Heuristiken, da können wir uns noch ein paar rauspicken, die besonders wichtig sind und darüber auch noch mal eine Folge machen, wie wir von anderen Heuristiken beeinflusst werden, weil ich glaube, das ist wichtig, die zu kennen. Mhm. Ich muss wissen, dass es sie gibt, diese Fehler. Und dann laufe ich auch nicht Gefahr, was, glaube ich, im Moment einigen Leuten so passiert, dann laufe ich nicht so schnell Gefahr zu glauben, das, was sich mir so darbietet, ist die Wahrheit.
In der Tat.
Wenn man es korrekt sagt, dann ist das, was sich mir darbietet, ist das, was mein System 1 normalerweise in diesem intuitiv, holistisch, automatischen Denkmodus ja, mir zu präsentieren gewillt ist. Das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die Realität. Und diese kritische Distanz dazu, das ist, glaube ich, eine Tugend, die wir alle im Moment gut brauchen können.
Das Gute daran ist, man kann es lernen.
Ja, man muss das Problem kennen und dann beginnen, sich damit zu beschäftigen. Und dann kann man lernen, denke ich, auch die Dinge komplexer zu sehen. Sehr interessante Folge, Harvey, sehr gut. Und ich denke auch für viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit neuen Informationen gespickt. Okay.
Okay.
Bist du durch mit deinem Thema?
Ich habe nichts mehr jetzt hinzuzufügen. Ich bin durch. Und
kein schönes Sprichwort noch vielleicht?
Ein schönes Sprichwort. Trauschau wem?
Ja. Lassen wir es, vielleicht lassen wir es.
Trauschau wem ist eine Sache, was mir durch den Kopf ging die ganze Zeit, ist wegen dieser beiden Möglichkeiten, wo wir fehlentscheiden können. Der Spruch, ich glaube, das ist vom Fußballspiel, das müsste ich allerdings nochmal verifizieren. Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu.
Ja, Fußballer machen gelegentlich wirklich sehr, sehr tiefe zen-artige Einsichten zum Teil.
Sehr gut. Und das wieder Querverweis zu unserer Influencer-Folge, weil die haben ja auch die meisten Follower. Die können sich das leisten.
Ja, genau.
Okay.
Harvey, vielen Dank für die Folge.
Ich danke dir.
Das war dann also Folge 31 von Ach was. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.
Ach was.fm verabschiedet sich. Ich verabschiede mich und sage Tschüss.
Das war Ach was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm. Und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ach was.